Der Abend des 13. März 2013 ist nasskalt und ungemütlich. Der Petersplatz ist trotzdem brechend voll. Stimmung wie bei einem Fußballspiel. Alle starren auf den kleinen Kamin auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle, warten auf den weißen Rauch und das Glockenläuten. Habemus Papam. Das Konklave ist eine bis ins letzte Detail inszenierte Zeremonie. Nichts wird dem Zufall überlassen, auch nicht am Ende, wenn der Stadt Rom und der Welt verkündet werden soll, wir haben einen Papst. Die Schweizer Garde, die vatikanische Gendarmerie, italienische Carabinieri nehmen Aufstellung. Kapellen intonieren die Hymnen des Vatikanstaats und Italiens. Der Akt wirkt wie eine Inszenierung aus einem anderen Zeitalter. Vor allem dann, wenn man sich die Bilder des 13. März 2013 mit einigem Abstand noch einmal ansieht. Denn der Mann im schlichten weißen Talar, der nach dem ganzen Tamtam die Loggia des Petersdoms betritt, passt nicht ins Bühnenbild.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Die Kardinäle im Konklave haben sich für den Stilbruch entschieden. Sie haben den 1936 geborenen Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Nachfolger von Benedikt XVI. Gewählt. Einen Jesuiten? Das gab's noch nie. Einen Argentinier? Das gab's noch nie. Er nennt sich als erster Papst Franziskus, wie der heilige Franz von Assisi. Und er bescheidet sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt mit dem schlichten Titel Bischof von Rom. So als hätten die Kardinäle gerade einen x-beliebigen Diözesanbischof gewählt und nicht den Stellvertreter Christi, den Summus Pontifex, den obersten Brückenbauer, den 266. Papst der Kirchengeschichte.
Ja, adesso incominciamo questo cammino.
Und jetzt beginnen wir diesen Weg. Bischof und Volk, den Weg der Kirche von Rom, die den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen. Einen Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens. Beten wir immer füreinander. Beten wir für die ganze Welt, damit ein großes Miteinander herrsche.
Die Einsicht in die schwere Krise dieser Institution weckt Hoffnung auf Veränderung, Reform. Der Missbrauchsskandal hat es ja offensichtlich gemacht, dass vieles im Argen liegt. Kleriker haben sich über Jahrzehnte an Minderjährigen vergangen. Erst unter Papst Benedikt beginnt die katholische Kirche ernsthaft, sich diesen Verbrechen zu stellen. Ist Franziskus der Papst, der aus dem Missbrauchsskandal Konsequenzen für Lehre und Organisation ableitet? Wird er diese Riesenkluft zwischen Dogma und Welt überwinden? Eine zeitgemäße Sexualmoral? Eine neue Rolle für Frauen? Mehr Mitspracherechte für Laien? Wird er die Kurie, den zentralen Machtapparat, erneuern? Vom ersten Tag seines Pontifikats an überrascht Franziskus. Im Lauf der Jahre haben wir uns daran gewöhnt, an die einfachen schwarzen Schuhe, an einen Papst, der lieber im Kleinwagen statt im Papamobil gefahren wird und der höchstpersönlich zum Optiker geht, um neue Brillengläser zu bestellen. Das alte Gestell tut's noch. Die ersten Erzählungen über Jorge Mario Bergoglio begannen oft so. Das gab es noch nie. Bei seiner ersten Auslandsreise nach Brasilien trägt der Pontifex Maximus seine abgewetzte Aktentasche selbst ins Flugzeug. Das gab es noch nie.
Nun, ich habe die Tasche getragen, weil ich das immer so getan habe. Wenn ich reise, trage ich meine Tasche. Und was ist drin? Der Rasierapparat, das Brevier, der Terminkalender, ein Buch zum Lesen. Ich bin immer mit der Tasche gegangen, wenn ich reise. Das ist normal. Wir müssen uns doch daran gewöhnen, normal zu sein.
Otto Normalpapst. Franziskus verordnet seiner Kirche, der Kurie und vor allem seinem Amt Bodenhaftung und setzt Zeichen, hinter die seine Nachfolger nicht mehr zurück können. Franziskus bleibt beliebt, wegen seiner zugewandten Art, wegen seines bescheidenen Auftretens, wegen seiner radikalen Parteinahme für die Armen. Aber die kritischen Stimmen werden lauter.
Reformen verabreicht der Papst seiner Kirche in homöopathischen Dosen. Den einen ist selbst das schon viel zu viel. Anderen tut der Papst zu wenig. Reformorientierte Katholikinnen und Katholiken wünschen sich paradoxerweise nichts sehnlicher als ein Machtwort des Papstes, ein Ja zu konkreten Reformen, die Aufhebung der Zölibatspflicht, mehr Mitspracherechte für die Kirchenbasis, die Diakoninnen oder sogar Priesterinnenweihe.
Wir sind dabei zu verstehen, was Unterscheidung bedeutet, was Zuhören bedeutet, was es bedeutet, die reiche Tradition der Kirche in die gegenwärtige Situation zu integrieren. Manche denken, die Tradition sei ein Museum alter Dinge. Ich wiederhole gerne, was Gustav Mahler zu sagen pflegte. Tradition ist Garantie für die Zukunft, nicht Bewahrung der Asche. Sie ist wie die Wurzel, aus der der Lebenssaft kommt, der den Baum wachsen lässt, damit er Frucht bringt.
Oktober 2019. Der Papst hat zu einer besonderen Synode nach Rom eingeladen. Es geht um Amazonien, um das riesige Amazonasgebiet, dessen Bewohner und dessen Natur existenziell bedroht sind. Die beispiellose Zerstörung der Natur der Gegenwart, der Klimawandel, sind Franziskus von Beginn seines Pontifikats ein Herzensanliegen. Seine weltweit beachtete erste Enzyklika Laudato Si verbindet Kapitalismuskritik mit sehr konkreten Analysen zum Zustand der Erde, um dann einen radikalen inneren Wandel zu fordern. Das war 2015. Franziskus wird 2023 sogar ein Mahnschreiben nachschieben, um noch einmal der Politik auf der ganzen Welt ins Gewissen zu reden. Viel zu wenig sei in Sachen Klimawandel passiert. Auf der Amazonas-Synode 2019 nun spielt die Ausbeutung des Amazonasgebiets und seiner Bewohner eine zentrale Rolle. Die Ursache für den Raubbau an Natur und Mensch wird von den Teilnehmern klar benannt. Eine räuberische Rohstoffausbeutung, die einer Logik der Habsucht folge. Und in seiner Abschlusspredigt macht sich Papst Franziskus deren Hilfeschrei zu eigen.
In dieser Synode hatten wir die Gnade, die Stimmen der Armen zu hören und über die Unsicherheit ihres Lebens nachzudenken, das von räuberischen Entwicklungsmodellen bedroht ist. Doch gerade in dieser Situation haben viele von uns bezeugt, dass es möglich ist, die Realität auf andere Art zu betrachten und sie mit offenen Händen als Geschenk anzunehmen. Die Schöpfung nicht auszubeuten, sondern als ein zu hütendes Haus zu bewohnen und auf Gott zu vertrauen.
Von der europäischen Lebens- und Kirchenwirklichkeit scheint Amazonien ganz weit weg zu sein. Doch mit dem Vorschlag, künftig auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen, hat die Amazonas-Synode Strahlkraft weit über die Region hinaus bekommen. Da konnte der Papst die Journalisten noch so sehr bitten, sich in der Berichterstattung nicht auf bestimmte disziplinarische Fragen zu versteifen. Die Überschrift über der dreiwöchigen Kirchenversammlung lautete dann doch: Priesterweihe für Verheiratete. Und in Deutschland und anderswo dachten viele, Priestermangel haben wir hier auch. Umso größer dann die Überraschung, dass Papst Franziskus den Vorschlag nicht aufgreift. Im päpstlichen Abschlussdokument Querida Amazonia taucht das Wort Zölibat nicht auf. Warum meidet Franziskus klare Ansagen? Ist er unsicher? Fürchtet er die Kritik seiner Gegner? Jorge Mario Bergoglio ist Jesuit. Wie man schwierige Fragen löst, zu Entscheidungen kommt, hat er im Orden gelernt. Die Unterscheidung der Geister ist die jesuitische Methode der Urteilsfindung. Das ist ein langes Ringen um die beste Lösung und eben nicht die klare Ansage. Kardinal Reinhard Marx.
Der Papst möchte Menschen, die verantwortlich ihre Freiheit wahrnehmen, im Rahmen der Kirche, aber die ich an jedem Tag, also vom Papst und vom Katechismus erfahren müssen, wie sie zu handeln haben. Das möchte dieser Papst auf jeden Fall. Er möchte freie Christen, die nicht beliebig leben. Das eine ist das Extrem, dass man sagt, ja, ist jetzt alles erlaubt? Ja, das ist ja Unsinn. Und auf der anderen Seite möchte ich genaue Vorschriften, sonst kann ich selber nicht handeln. Ja, also das ist doch nicht das Bild, das Gott vom Menschen hat.
damit kein falsches Bild entsteht. Franziskus ist kein Kuschelpapst, der es sich mit niemandem verderben will. Dort, wo er Vorschriften für sinnvoll und geboten hält, führt er sie ein. Wo er Veränderungen will, setzt er sie um. Er ist ja nicht gewählt worden, damit alles bleibt, wie es ist.
Ich möchte an dieser Stelle klar betonen, wenn in der Kirche auch nur ein einziger Missbrauchsfall auftreten sollte, der an sich schon eine Abscheulichkeit darstellt, so wird dieser Fall mit der größten Ernsthaftigkeit angegangen werden. Das Echo des stillen Schreis der Kleinen, die in ihnen nicht Väter oder geistliche Begleiter, sondern Menschenschinder gefunden haben, wird die durch Scheinheiligkeit und Macht betäubten Herzen erzittern lassen. Wir haben die Pflicht, diesem erstickten stillen Schrei aufmerksam zuzuhören.
Der Papst hat die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen nach Rom beordert. Bei dem Treffen im Februar 2019 geht es um den Schutz von Minderjährigen in der Kirche. Eine Anti-Missbrauchskonferenz. Denn darum sollte es in diesen Tagen gehen. Den massenhaften Missbrauch von Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten und künftig zu verhindern. An einem Abend haben sich die Bischöfe in der Sala Regia im Apostolischen Palast versammelt. Der prächtige äußere Rahmen, den dieser Renaissance-Saal bietet, passt nicht so recht zum Anlass. In einem Bußgottesdienst sprechen die Bischöfe ein Schuldbekenntnis und sie hören den bewegenden Bericht eines Missbrauchsopfers.
Jede Form von Missbrauch ist die größte Erniedrigung, die ein Individuum erleiden kann. Man kann dem, was geschieht, nicht entkommen. Man muss es erleiden, wie schlimm es auch sein mag.
Der junge Mann kommt aus Deutschland. Er ist in seiner Kindheit in Chile von einem Geistlichen missbraucht worden. Nach seiner kurzen Ansprache tritt er zur Seite, nimmt seine Geige und spielt. Doch bei der Tagung in Rom waren auch andere Stimmen zu hören. Die Missbrauchskrise werde von den Medien aufgebauscht. Die katholische Kirche sei nicht schlechter als andere Institutionen. Das Denken hat sich bei einigen nicht geändert, so ein frustrierter Konferenzteilnehmer. Von den Bremsern forderte Papst Franziskus in seiner Abschlussansprache einen Mentalitätswechsel.
Occorre dunque cambiare mentalità.
Wir wollen die Abwehrhaltung zum Schutz der Institution bekämpfen und so eine aufrichtige und entschlossene Suche nach dem Wohl der Gemeinschaft fördern. Dabei ist den Opfern von Missbrauch in jeder Hinsicht Vorrang einzuräumen.
Dann, Monate nach der Konferenz, fällt der Papst Entscheidungen. Er bricht das Schweigekartell, erhebt das sogenannte päpstliche Geheimnis im Fall von Missbrauch durch Priester auf. Er führt Strafen ein für Bischöfe, die Ermittlungen verschleppt haben. Und verdammt mit deutlich mehr Nachdruck als früher jeden Versuch der Vertuschung. Brüssel, Ende September 2024. Der Papst predigt zum Abschluss seiner Reise nach Belgien.
Es gibt keinen Platz für das Vertuschen von Missbrauch. Ich fordere alle auf, vertuscht keinen Missbrauch. Ich ersuche die Bischöfe, vertuscht den Missbrauch nicht. Das Böse muss ans Licht gebracht werden, damit es bekannt wird, wie es einige Missbrauchsopfer mutig getan haben. Es soll bekannt werden. Und der Täter soll gerichtet werden. Der Missbrauchstäter soll gerichtet werden, egal ob Laie, Laien, Priester oder Bischof. Er soll gerichtet werden.
Kehren wir noch einmal zurück auf den Petersplatz. Es ist wieder ein kalter, regnerischer Märzabend, so wie am Tag der Papstwahl. Doch 7 Jahre danach ist der Platz menschenleer. In der Mitte des Platzes, vor dem Petersdom, steht ein Altar. Und Franziskus, in diesen 7 Jahren sichtbar gealtert, geht im Regen ganz langsam auf den Altar zu. Allein. Italien. Die ganze Welt steckt im März 2020 mitten in der Corona-Pandemie. In Rom herrscht Ausgangssperre. Der Norden Italiens war das Epizentrum. Die Bilder von Militärlastwagen, die in Bergamo Särge abtransportierten, sind gerade einmal 10 Tage alt. Und der Papst setzt ein Zeichen. Eine Andacht zur Zeit der Epidemie, an deren Ende er den Segen Urbi et Orbi erteilt. Für die Stadt und den Erdkreis. So wie am Abend seiner Wahl.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.
Im Mittelpunkt der Andacht steht das Evangelium von der Sturmstillung. Eine biblische Wundergeschichte. Die Jünger geraten in Seenot. Jesus gebietet den Wellen und dem Sturm Einhalt.
Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren. Wie die Jünger des Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten heftigen Sturm überrascht. Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und notwendig. Denn alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern. Alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot befinden wir uns alle. Alle.
Su questa barca ci siamo tutti. Tutti.
In der Corona-Krise haben wir Papst Franziskus noch einmal neu kennengelernt. Eigentlich erstaunlich. Denn in den Monaten der Kontaktbeschränkungen und der erzwungenen Distanz konnte er seine großen Stärken gar nicht ausspielen. Die echte Zuwendung zu anderen, die unverkrampfte Kommunikation, die Begegnung auf Augenhöhe. Er hat jeden Tag eine Messe gefeiert und per Stream übertragen. Der Trostspender Franziskus. Und er hat sich Gedanken gemacht, was diese Pandemie mit der Menschheitsfamilie macht. Für den Orientierungsgeber Franziskus ist die Corona-Pandemie so etwas wie die letzte Warnung.
Der harte und unerwartete Schlag dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie hat uns notgedrungen dazu gezwungen, wieder an die Menschen, an alle zu denken, anstatt an den Nutzen einiger.
Schreibt der Papst in seiner dritten Enzyklika, die mitten in der Corona-Krise erscheint, Fratelli Tutti, alle Brüder. Der Titel ist umstritten. Wo sind die Frauen? Mit Fratelli Tutti zitiert Franziskus seinen Namenspatron, den heiligen Franz von Assisi, der alle Brüder ansprach. Der Text schließt dann die Schwestern mit ein. Es ist vor allem von Geschwisterlichkeit die Rede, als Gegenentwurf zu einer Welt, in der der Egoismus regiert. Geschwisterlichkeit statt Egoismus. So hatte auch sein Pontifikat begonnen. Die erste Reise führt Papst Franziskus im Juli 2013 nach Lampedusa, die Mittelmeerinsel, auf halbem Weg zwischen Afrika und Europa. Tausende Menschen verlieren ihr Leben beim verzweifelten Versuch, in kaum hochseetauglichen Booten Italien zu erreichen. Und die Welt schaut dem Sterben tatenlos zu.
Die Wohlstandskultur bringt uns dazu, nur an uns selbst zu denken. Sie macht uns taub für die Hilferufe der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön sind, aber nichtig. Vorspiegelungen des Eitlen und Vorübergehenden, das uns gleichgültig macht gegenüber dem Nächsten. Schlimmer noch, die Globalisierung der Gleichgültigkeit befördert.
Der Kampf gegen diese kaltherzige Gleichgültigkeit wurde zu einem Leitmotiv dieses Pontifikats. Gleich zweimal besuchte Papst Franziskus Lesbos. Die griechische Insel ist wie Lampedusa für viele Flüchtlinge das Tor nach Europa. Bei seiner Rückkehr hat er eine Reihe von Flüchtlingen von Lesbos mit nach Rom genommen. Jorge Mario Bergoglio teilte als Kind italienischer Einwanderer in Argentinien die Erfahrung der Entwurzelung, des Lebens in der Fremde. Auch deshalb lag ihm das Thema Migration so sehr am Herzen. So sehr, dass er nach der Wiederwahl Donald Trumps 2025 zum US-Präsidenten in ungewöhnlich deutlichen Worten die katholischen Bischöfe in den USA an ihre Christenpflicht erinnerte. Zitat: Sich nicht auf Narrative einzulassen, die unsere Brüder und Schwestern, die Migranten und Flüchtlinge sind, diskriminieren und ihnen unnötiges Leid zufügen. Geschwisterlichkeit statt Egoismus. Das könnte ein gutes Schlusswort sein, eine Art Testament.
Wegen einer Arthrose in den Knien bewegte sich Franziskus in den letzten Jahren fast nur noch im Rollstuhl. Wegen Lungenbeschwerden und Atemschwierigkeiten musste er wiederholt ins Krankenhaus. Er sprach öfter übers Altwerden, über die eigene Fehlbarkeit.
Es ist wichtig, ein selbstkritisches Verhältnis zu den eigenen Fehlern, zu den eigenen Ausrutschern zu haben. Wenn ein Mensch sich sicher fühlt, weil er Macht hat, weil er sich in der Welt der Arbeit, der Finanzen auskennt, dann kommt er in die Versuchung zu vergessen, dass er eines Tages betteln wird. Betteln um Jugend, betteln um Gesundheit, betteln um Leben. Wir alle müssen reif sein im Umgang mit den Fehlern, die wir machen.
Auch die Möglichkeit eines Rücktritts hat Franziskus nie ausgeschlossen, im Fall, dass er die Dinge nicht mehr klar sehe oder bei einem Gesundheitsproblem. Dann aber, man regiert mit dem Kopf, nicht mit dem Knie. Und wie? Auch im hohen Alter war Franziskus unermüdlich, gönnte sich keine Pausen. Im September 2024 absolvierte der 87-jährige Pontifex die längste Reise seiner Amtszeit. 12 Tage nach Ozeanien und Südostasien. Nur wenige Wochen später ist er Gastgeber der Weltsynode in Rom. 4 Jahre dauerte der Reformprozess der katholischen Kirche, den Franziskus angestoßen hatte. Es geht noch einmal ums große Ganze. Um die synodale Kirche, ein Herzensanliegen von Franziskus.
Unseren Blick wieder auf Gott auszurichten, um eine Kirche zu sein, die mit Barmherzigkeit auf die Menschheit schaut. Eine Kirche, die geeint und geschwisterlich ist oder zumindest versucht, geeint und geschwisterlich zu sein. Eine Kirche, die zuhört und in Dialog tritt. Eine Kirche, die segnet und ermutigt, die denen hilft, die den Herrn suchen.
Die Sitzordnung dieser Synode ist auf Dialog angelegt. Früher erinnerte die Synodenaula an einen Hörsaal. Die Zuhörer auf den Rängen, unten in der Mitte der Papst. Jetzt diskutieren alle an vielen runden Tischen, auch Franziskus. Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Franziskus hat aus der Bischofssynode eine Versammlung gemacht, in der Frauen Sitz und Stimme haben. Natürlich, die Männer stellen noch immer die übergroße Mehrheit und der Papst hat noch immer das letzte Wort. Theoretisch. Anders als bei der Amazonassynode verzichtet er auf eine päpstliche Deutung der Synodenbeschlüsse. Was die Synode beschlossen hat, gilt. Ab sofort. Formal ist das eine kleine Revolution. Inhaltlich hat sich die Kirche in diesen Herbstwochen in Rom nur ein paar Zentimeter bewegt. Die Synode stimmte für eine Dezentralisierung der katholischen Kirche und eine stärkere Beteiligung der Basis an wichtigen Entscheidungen. Wie all das in die kirchliche Praxis umgesetzt wird, dazu sollen Kommissionen Vorschläge erarbeiten. Auch die Antwort auf die Frage, ob Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können, überlässt Papst Franziskus erst einmal einer Arbeitsgruppe.
Das bedeutet nicht, Entscheidungen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Es ist das, was dem neuen synodalen Stil entspricht, mit dem auch das Petrusamt ausgeübt werden muss. Zuhören, versammeln, unterscheiden, entscheiden und bewerten. Und bei diesen Schritten sind Pausen, Stille und Gebet notwendig. Es ist ein Stil, den wir gerade gemeinsam lernen, Stück für Stück.
Am Ende bleibt dieses Pontifikat unvollendet. Das entspricht dem Kirchenbild von Papst Franziskus. Keine Entscheidungen mit der Brechstange. Und es entspricht dem Menschenbild von Jorge Mario Bergoglio. Es traut dem Christenmenschen fast alles zu. Bei moralisch oder theologisch umstrittenen Fragen setzte Franziskus mehr auf das Gewissen des Einzelnen als auf lehramtliche Direktiven. Bezeichnend für diesen Nichtregierungsstil des Papstes war eine Fragestunde vor vielen Jahren in der evangelischen Gemeinde in Rom. wann sie denn einmal mit ihrem katholischen Mann gemeinsam zum Abendmahl, zur Eucharistie gehen kann, fragte eine Protestantin. Und Franziskus setzte diesen für ihn typischen Stan Laurel-Blick auf und verweigerte eine eindeutige Antwort. Er werde nicht wagen, die Erlaubnis dafür zu geben. Und dann wurde er ernst und sagte: Sprecht mit Gott. Und dann geht voran. Andate avanti.